Liebe Geschwister, ich darf Sie und euch alle recht herzlich grüßen zu dieser Bibelstunde zum Thema Priestertum aller Gläubigen. Es ist jetzt die letzte Stunde in dieser Einheit zum Thema Priestertum. Ich grüße euch hier im Gemeindesaal. Ich grüße all die, uns jetzt über das Internet oder Telefon zugeschaltet sind. Immer wieder Hinweis für die Geschwister im Internet halt, wer gerne die Skripte haben möchte oder das Skript jeweils haben möchte, kann er sich gerne zuschicken lassen. Einfach nur kurze Meldung an Frau Gessler im Gemeindebüro geben. Ja, siebte und letzte Stunde zu dieser Einheit Priester. Wir haben ja begonnen mit dem Melchisedek in der ersten Stunde. Dieses ganz besondere Begegnen Jesus im Alten Testament dort. Haben dann geguckt auf den Aaron, ja, der die Grundlage des Priestertums im Alten Bund gewesen ist, halt mit seinem Segen, mit den Dingen, die er getan hat. Haben dann geschaut auf den Samuel, der eigentlich gar kein Priester ist, aber wesentliche Priesterfunktionen angenommen hatte. Haben dann auf den Judala geguckt, so der hohe Priester halt, der besondere Wertschätzung im Alten Testament erfährt. Haben dann uns dem Neuen Testament zugewandt mit dem Hananias und Kaiphas, die da in der Passionsgeschichte so eine furchtbare Rolle spielen und damit nicht nur eben den wahren Hohepriester Jesus, über den wir in der letzten Stunde ja gesprochen haben, dann ans Kreuz bringen, sondern damit auch das hohe priesterliche Amt, so wie es gedacht war, im Alten Bund quasi diskreditieren und zum Ende bringen. Wie gesagt, letzte Stunde haben wir auf das hohe Priesteramt Jesu geblickt und eigentlich ist das ja der Höhepunkt gewesen und doch geht es weiter. Jesus fährt gen Himmel und jetzt könnte man sagen, wie geht das denn dann alles weiter? Eben im Priestertum aller Gläubigen. Und das ist heute dann die Abschlussstunde tatsächlich halt zu sehen, dass wir da gucken wollen, wie hat sich das entwickelt eben. Das ist ja so der Gang, deshalb habe ich das gerade nochmal aufgezeigt, diese ganzen sieben Bibelstunden. Das ist eben eine organische Entwicklung von Jesus ausgehend, eben in Melchisedek, aber dann eben über Aaron, über das hohe priesterliche Amt, über Jesus dann eben zur Gemeinde. Das soll heute Thema sein, eben das Priestertum aller Gläubigen. Und ich möchte gerne anfangen mit einer Andacht aus Matthäus 16, 13 bis 19. Wären wir jetzt eine katholische Gemeinde, da würden alle sagen, ja klar, dass er den Text mitbringt halt. Also wenn wir über Priestertum sprechen, dann muss der Text kommen, weil hier sieht die katholische Ekklesiologie, so nennen wir die Lehre von der Kirche, eben das Papstamt begründet. Hier ist das Papstamt eingesetzt. Und auf das Papstamt eben rekurrieren dann alle Priester. Hier haben wir eine Art neuen Hohepriester halt eben in dem Papst. Das ist nicht richtig, denn das war nie so intendiert. Da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Ich habe es aus anderen Gründen mitgebracht, aber doch, wie gesagt, vor katholischen Geschwistern wäre es so, dass tatsächlich das gar keine Erwähnung bedürfte. Nur dann müsste man das ganz anders auslegen. Ich sage, wie gesagt, gleich im Weiteren was. Aber trotzdem ist diese Perikope, diese sechs Verse aus Matthäus 16 sehr, sehr wichtig, auch für die Ekklesiologie, also für die Lehre von der Kirche, eben für den Protestantismus oder insgesamt für eine biblische Lehre der Ekklesiologie, dessen, was Kirche, was Priestertum ist. Ich lese uns zunächst einmal diese sechs Verse. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn ist die Selbstbezeichnung Jesu über sich, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir dies nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir heute Abend unter deinem heiligen und lebendigen Wort zusammenkommen dürfen, dass wir hören können auf das, was es heißt, wie im neuen Bund Priestertum gestaltet ist, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du das uns noch einmal neu vor Augen stellst über dein Wort und dass wir Dinge verstehen, annehmen können und begreifen können. Dazu brauchen wir deine Hilfe, dein Geleit durch deinen guten Heiligen Geist. Und da bitten wir das jetzt für die Andacht, aber auch nachher für die Wortbetrachtung. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben, eine Perikope der Wendung, denn hier ist es so, dass hier die priesterliche Wendung geschieht, die gemeindliche Wendung passiert, da komme ich gleich zum Schluss noch, aber dieser Perikope, also dieser Abschnitt aus der Bibel, hat so ganz unterschiedliche Wendungscharaktere. Ich habe da insgesamt 5 identifizieren können und die möchte ich euch gerne und Ihnen vor Augen stellen. Da haben wir erstens mal die geografische Wendung, zweitens die priesterliche Wendung, drittens die Erkenntniswendung, viertens die biografische Wendung und fünftens die gemeindliche Wendung. Das erste ist die geografische Wendung. Das ist etwas, was vermeintlich ganz banal ist, aber auch nochmal bemerkenswert, gerade jetzt, wo wir in der Passionszeit sind, auf Karfreitag zugehen, auf Ostern zugehen. Wir befinden uns hier in Caesarea Philippi. So geht ja diese Perikope los im Vers 13. Und das ist der nördlichste Punkt der Wanderung Jesu, zumindest dessen, was die Bibel überliefert. Weiter nördlich ist er nicht gekommen. Und an diesem Punkt macht er sich auf nach Jerusalem. Ab diesem Punkt geht es jetzt nur noch stramm hoch nach Jerusalem. In diesem 16. Kapitel ist auch die erste Ankündigung dessen, was mit dem Menschensohn passiert, eben dass er beantwortet wird. Die Leidensankündigung, das wird hier gesagt. Ab diesem Punkt ist eben nur noch Jerusalem mit Kreuz und Auferstehung im Blick. Vorher war die Sendung in Galiläa, in die umliegenden Gebiete mit all diesen Dingen. Und das hier ist ein Wendepunkt. Nicht nur im Matthäus-Evangelium, auch im Markus-Evangelium ist das so einfach, dass sich etwas wendet halt. Also Jesus tatsächlich in seiner Wanderung nicht mehr gen Norden, sondern jetzt wendet er sich südlich mit dem Ziel Jerusalem, dem Endpunkt seiner Sendung. Das ist also ein wichtiger geografischer Wendepunkt eben in dieser Wanderungsbewegung, aber auch im Aufbau, gerade bei Markus und auch bei Matthäus spielt das eine große Rolle. Von da ab wird eben immer stärker eben die Passion und die Auferstehung in den Blick genommen. Also das ist Kontext, das ist so die Metaebene dieses Textes halt. Hier wendet sich etwas. Und diese Wendung ist eben nicht nur eine geografische Wendung, nicht nur ein neues in das Blick nehmen, sondern es sind ganz viele Dinge, die sich mit dem wenden, auch was hier in diesem Text passiert. Deshalb habe ich das auch überschrieben, eine Perikope der Wendung. Wie gesagt, das ist das Erste. Einmal ganz normal nur das, was eben diesen Weg Jesu mit seinen Jüngern angeht, der sich dann komplett wendet. Hier ist der höchste Punkt halt, der Scheitelpunkt. Und jetzt geht es, wie gesagt, nach Süden, nach Jerusalem. Das war der nördlichste Punkt seiner Verkündigungswanderung. Also das ist das Erste, die geografische Wendung. Das Zweite ist die priesterliche Wendung. Der alte Bund war in seiner Theologie, in seiner Priesterschaft eben gesetzt auf etwas ganz Besonderes an Priestern. Eben auf einen Stamm. Nicht alle im Volk Israel hatten das Priesteramt inne, sondern eben nur die Leviten und aus den Leviten nur die Nachkommen Aarons. Das war absolut selektiert. Das hing ab von der Geburt. Das war noch nicht mal allen Menschen möglich. Also das ist ja auch nur in Israel. Priester in Israel musstest du Jude sein. Nicht, was weiß ich, Midianiter, Edomiter, was weiß ich auch immer halt, sondern ganz, ganz reduziert. Und eben, wie gesagt, auch bei den Israeliten eben nur ein Stamm möglich, die Leviten. Und auch in den Leviten eben nicht alle Leviten, sondern da auch wieder nur ganz, 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 ganz klein, schmal auserwählt. So wie Israel auserwählt ist und außer als allen Völkern, so waren die Nachkommen Aarons in Israel auch absolute Elite, absolutes eben, ja, durch die Geburt geschenkte, durch die Gnade Gottes, besondere Menschen halt, eben Priester Gottes. Und eben nur die, niemand anders durfte das sein. Und jetzt kommt die Wendung. Eben mit dem, was dann passiert in der Auferstehung, im Leiden, Auferstehung Jesu Christi, Kreuz und Auferstehung Jesu Christi, gibt es eine komplette Wendung. Das wird hier deutlich. Auf dich baue ich meine Kirche. Nicht mehr auf die, die aus dem Stamm Levi sind, die von dem Geschlecht Aarons abstammen, sondern auf dich, ein ganz einfacher Mann, dieser Petrus, der ist Fischer, vermutlich Analphabet gewesen halt. Ja, also kein Priester, die waren ja dann auch alle theologisch gebildet halt. Und da sagt Jesus, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Wir werden zukünftig nicht mehr auf die Aaroniten gehen und seine Nachfolger. Nein, auf die, die dieses Bekenntnis sprechen. Nicht, das ist ja das die katholische Auslegung, die sagen, ja, das ist auf den Petrus. Ja, die sind dann ja so frech und sagen dann, ja, das ist eben nur bezogen auf den Menschen. Und dieser Mensch ist dann unfehlbar am Ende noch. Das gibt es auch erst die Unfehlbarkeitsdoktrin seit 1871, also das ist noch nicht so lange her, dass sie es gemacht haben. Man kann, wenn man sich die Geschichte des Papstes anguckt, wie die auch in den ersten 5 Jahrhunderten relativ unbedeutend gewesen sind in Rom, dass da andere Bischöfe viel größere Bedeutung hatten, in Antiochia, in Ephesus, in Alexandria. Aber das ist einmal alles dahingestellt. Aber das, was hier ist, diese Grundaussage, was ich eben auch zu Beginn habe, bezieht sich ja nicht ausdrücklich auf diesen Menschen, denn direkt in den Verse danach geht darum, dass er zu ihm sagt, Satan, das weiche zurück, weil er das nicht versteht, als Jesus sagt, ich werde gekreuzigt werden, sondern es bezieht sich auf das Bekenntnis. Jeder, der das Bekenntnis spricht, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohns, der ist der Fels, auf dem die Gemeinde ruht. Nicht eine Person, nicht der Papst, sondern es ist eine Person. Und dass das mit dem Papsttum nicht stimmen kann, da steht schon in der Bibel, wenn die sagen, der Heilige Vater, Matthäus 23, sagt Jesus, nennt niemanden Vater. Also das ist ganz klar, so ist nie Bischofsamt verstanden worden halt. Und das hat auch Petrus nicht so verstanden, das ist durch die Quellenlage ganz eindeutig. Aber hier geht es eben um die priesterliche Wendung, dass eben nicht mehr, um das noch mal zu betonen, nicht mehr der Priester ist, der qua Geburt es ist, sondern Priester wird der, der dieses Bekenntnis spricht, deshalb Priestertum aller Gläubigen. Auf den baut Jesus seine Kirche, seine Gemeinde. Nicht mehr wenige Menschen eines ganz kleinen Volkes oder eines kleinen Stammes, eines kleinen Volkes, sondern alle in allen Völkern, die dieses Bekenntnis sprechen. Das ist ganz wichtig. Das ist eine Wendung, eine komplette Wendung, wenn Jesus hier sagt, du bist der Fels, aber eben nicht diesen Menschen, Simon, sondern Fels ist der, der dieses Bekenntnis spricht. Das ist die priesterliche Wendung in dieser Geschichte. Auch hier, wie gesagt, nochmal, nicht die hochgebildeten Theologen, die dann Theologie studiert haben und was weiß ich für Doktortitel vor dem Namen tragen, nicht die eines besonderen Geschlechtes sind, sondern die, die das Bekenntnis zu Jesus sprechen, nicht mal aus Levi, nicht mal aus Judah, sondern vermutlich da ganz anderem Stamm angehören, sondern eben nur aufgrund ihres Bekenntnisses. Dritte Wendung ist die Erkenntniswendung. Das ist also hier etwas ganz Zentrales, wirklich ein sehr zentraler Text, als Jesus jetzt fragt, ja, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Oh, Johannes der Täufer, Elia, Jeremia oder irgendeiner der anderen Propheten. Und die Frage war natürlich nicht nur, was die Leute sagen. Als die Jünger in die Nachfolge getreten sind, haben die schon verstanden, hier ist was ganz Besonderes. Aber haben sie schon verstanden, dass er der Christus, der Gesalbte ist? Und gesalbt wurden die am Alten Bund, komme ich gleich noch zu, die Könige, die Propheten und die Priester. Er ist der Gesalbte, wenn hier Christus steht. Du bist Christus, der Gesalbte. Diese Erkenntnis des Priesterseins in Jesus, er ist der Hohepriester, er ist der Priester über allem halt zu sagen, das auszusprechen halt. Diese Erkenntnis zu haben, nicht mehr das, was im Alten Bund ist, ist relevant. Du bist Gott selber, Gottes Sohn, haben wir immer wieder darüber gesprochen, heißt Gottes Sohn, heißt Gott selber zu sein. Du bist es der, du bist es. Und diese Erkenntnis setzt bei Petrus ein. Das ist ihm in diesem Moment geschenkt. Und ab diesem Moment ist auch klar, jetzt kann ich mit meiner Truppe, das ist eine Gurkentruppe bleibt, diese 12 Jünger, und der eine sogar ein Verräter ist, jetzt kann ich mit denen nach Jerusalem. Jetzt haben sie es verstanden, jetzt ist es klar. Wir haben verstanden, wer ich bin, der Christus, Gottes Sohn. Das ist die Erkenntniswendung. Das ist auch das, was dann vom Erkennen zum Bekennen führt. Er hat das erkannt und dann auch bekannt. Du bist Christus, du bist Christos, so heißt das Griechische, im Hebräischen heißt es Messias. Du bist der Messias, der Gesalbte, du bist Gottes Sohn. Jetzt ist klar, jetzt können wir nach Jerusalem gehen, jetzt ist das bei den Jüngern klar, jetzt kannst du dann mit dieser Truppe auch weitermachen, wenn sie das verstanden haben. Das ist die Erkenntniswendung. Das ist auch die Erkenntniswendung, wenn man zum lebendigen Glauben kommt, wenn man zum lebendigen Stein im Haus Gottes wird, wenn man selber eben Priester wird. Das willst du nicht durchs Theologiestudium. Du kannst Theologie studiert haben, ordiniert worden sein, wenn du nicht lebendigen Glauben hast, nicht die Erkenntnis hast, dass Jesus Christus eben der Christus ist, der Messias, dass er Gott selber ist, Gottes Sohn. Da kannst du ein Amt innehaben, innerhalb einer Körperschaft öffentlichen Rechtes, kannst dich dann Pfarrer, Superintendent, sonst was nennen. Aber wenn du den Glauben nicht hast, die Erkenntnis, die der Heilige Geist uns schenkt, dann bist du kein Priester Gottes. Dann bist du ein Amtsinhaber, aber eben nicht Priester des lebendigen Gottes. Und das ist eben die Erkenntniswendung, die verändert alles. Über das Erkennen Jesu, das passiert im Heiligen Geist, werde ich gleich noch über die Salbung sprechen, da werde ich dann zum Priester und nicht wie im Alten Bund qua Geburt Angehöriger eben des Stammes Levi und da eben der Aaroniten, sondern eben die über die Erkenntnis, die dann im Bekenntnis mündet. Viertens, die biografische Wendung. Dieses ist eben für Petrus jetzt tatsächlich nochmal so eine komplette Veränderung. Er hat bei der Berufung, wie wir Lukas 5 sehen, wie Jesus ihn da wegruft von seinen Fischernetzen, schon eine Wendung erfahren, aber jetzt wird in seinem Leben alles anders. Also bis hierhin ist er einem Prediger, einem besonderen Menschen gefolgt. Er hat schon gemerkt, hier, das ist was ganz Besonderes. Aber jetzt wird von diesem lebendigen Gott die Berufung für sein Leben ausgesprochen. Nochmal etwas ganz anderes. Und die erste Gemeinde hat ja sehr stark Prägung durch Paulus und eben durch Petrus, diese beiden großen Apostelfürsten halt. Und hier eben in diesem Erkennen Jesu kommt es zu einer nochmaligen biografischen Wendung halt. Hier ist jetzt ganz klar, ja, das ist jetzt ein Schicksal mit allem, was das bedeutet, mit der Verleugnung, mit all den Tiefen, durch die er mitgehen muss, mit aller Feigheit, die er später auch in der ersten Gemeinde zeigt, aber auch mit allem Mut, mit der Verhaftung, mit den Folterungen, die er einfach erlebt. Hier ist etwas anders, weil er zum Petrus wird. Er heißt ja Simon, Sohn des Jonas, das ist sein Name. Aber das ändert Jesus hier und das ist die biografische Wendung. Das haben wir immer wieder auch in der Bibel, da gibt es immer wieder Geschichten, wo die Namen geändert werden, wo klar ist, hier kommt einer in eine ganz andere Situation, Saulus, der zum Paulus wird, sprichwörtlich halt, zu sagen, immer wieder versucht, Namen zu ändern und damit Herrschaft zu machen. Und hier sagt Jesus eben, und das ist eben das Deutliche, und sagt, hier ist die biografische Wendung, denn er macht es deutlich, aber jetzt bist du der Petrus. Du bist der, also Petrus ist das griechische Wort Petrus, Petrus zu sagen, der Fels. Du bist der Fels. Aber eben auch nicht er, das wird eben deutlich, weil er so ein sündiger Mensch ist halt, nicht? Also zu sagen, wenn es nur er wäre als Person, dann hätte er sicherlich bessere kriegen können. Ich sage einfach mal so, dann wäre sicherlich der Johannes der Günstere gewesen halt zu sagen oder noch andere, die viel heiliger gewesen wären. Aber es ist eben auch nicht der Mensch, es wäre auch nicht ein vollkommener Johannes gewesen, sondern es ist das Bekenntnis, das er spricht, auf das die Gemeinde eben ruht. Und das wird eben hier deutlich und dadurch wird er zum Petrus. Und das ist das auch für unser Leben. Also, wenn wir diese Erkenntnis haben, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit Gott selber, dann sind wir Petrus, dann sind wir Petrus, dann sind wir Fels, dann sind wir Gemeinde. Das ist das, was die Gemeinde gründet und was unerschütterlich ist. Dieses Bekenntnis ist unerschütterlich. Der Mensch Petrus ist nicht unerschütterlich. Nochmal, in der nächsten Szene sagt Jesus, ich gehe nach Jerusalem. Und dann sagt er, bloß das nicht. Also, so können wir uns das nicht vorstellen, nicht leiden und sterben. Und dann sagt er, geh zurück von mir. Satanas Widersacher, also diese Abweisung macht ganz klar, auch in diesem Kontext, wie Gott das hier hinstellt, also es ist nicht der Mensch Simon, sondern es ist der Mensch, der im Heiligen Geist in diesem Moment einen ganz besonders geistlichen Moment hat. Also das ist die biografische Wendung, die er hier erfährt, zu sagen, und dass sein Priestertum damit begründet, was ihn ja später auch zum Bischof von Rom macht, was ja auch ein besonderer Weg ist, halt, also zu sagen, vom analphabetischen Fischer in Galiläa zum Bischof der damals wichtigsten Stadt, das ist schon ein Weg halt, das ist schon eine biografische Wendung, die darin liegt, weil er eben erkannt hat, dass Jesus eben Gott ist. Und die gemeindliche Wendung, die hierin steht, ist eben die Frage, was ist denn jetzt Gemeinde zukünftig? Ich habe das eben auch schon gesagt, eben nicht mehr nur ein Volk. Im Alten Bund ist es nur ein Volk gewesen, nur Israel. Nur Israel, das war das Volk Gottes. Alle anderen waren draußen, alles andere Heiden, ganz wenige. Und auch die sind nicht erwählt worden, weil sie so super wären und so toll wären, sondern nur aus der Liebe. Ja. Und diese Gemeinde ruhte auf dem priesterlichen Dienst der Leviten und eben der von Aaron, das habe ich eben schon gesagt. Aber jetzt wird es ganz anders. Gemeinde ist im Neuen Bund ganz was anders. Matthäus ist ja der Evangelist, der die Mission und die ganze Welt drin hat, also Hauptmann von Kapernaum, der checkt, wer Jesus ist. Ne? Der sagt Jesus, welcher Glauben habe ich in Israel nicht gefunden? Matthäus 28, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Dieser Universalismus, der ist so ganz wichtig im Matthäus-Evangelium. Und eben auch hier ganz klar nicht mehr die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe, zu diesen 12 Stämmen Israels, sondern die Zugehörigkeit zu denen, die eben dieses Bekenntnis haben. Das ist Kirche. Er spricht hier ja von Gemeinde, zu sagen halt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Dieses Wort, was hier mit Gemeinde übersetzt wird, in manchen Übersetzungen mit Kirche, heißt im Griechischen Ekklesia. Gebraucht Jesus nur zweimal, hier einmal Matthäus 16, dann Matthäus 18 in der Gemeinderede und sonst gar nicht, Paulus sehr häufig. Aber Ekklesia heißt die herausgerufen, Ekkaleo, herausgerufen, das meint Kirche, das sind herausgerufene, das meint Gemeinde. Und die Herausgerufenen, das sind eben tatsächlich durch Gott Berufene, durch den Heiligen Geist. Die haben die Erkenntnis geschenkt bekommen halt. Das ist tatsächlich die gemeindliche Wendung. Nicht mehr qua Geburt, Glieder eines Volkes, das war im Alten Bund, Zugehörigkeit zu eben den Juden, sondern im Neuen Bund, ausgehend vom König der Juden, alle Menschen, aller Völker, die diese Erkenntnis haben, die die Erkenntnis haben, Jesus ist der Gesalbte, er ist der Messias, er ist Gottes Sohn. Das ist Gemeinde, das ist diese gemeindliche Wendung in diesem Text. Also sehr spannende Perikope, also Abschnitt, den wir haben, eine Perikope der Wendung, die geografische Wendung, die wir hier zugrunde liegend haben, die priesterliche Wendung, die Erkenntniswendung, die biografische Wendung und die gemeindliche Wendung. Amen. Ich möchte mit uns beten. Der liebe Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass du der Gott der Geschichte bist und dass du alles in deinen Händen hältst. Und wir wollen dir Dank sagen, dass du uns in deinem Wort immer wieder einen Blick in diese, deine Geschichte, in deinen Offenbarungswirken schenkst, Herr. Danke, dass du mit deiner Gemeinde im alten Bund mit Israel so treu gegangen bist, dass du es bis zum heutigen Tag tust. Danke, dass du das erweitert hast in Jesus Christus, dass wir auch dazugehören dürfen, Herr. Danke für diese wunderbare Wendung, die uns Teil der Verheißung werden lässt, Herr, dass wir selber auch Teil von Israel sein dürfen, Herr. Dafür loben und preisen wir dich, Herr. Ich möchte jetzt bitten für den weiteren Verlauf dieser Bibelstunde um deine Gegenwart, deine Nähe, Herr. Amen. Ja, hinführend jetzt zum Text, den ich dann gleich auslegen werde. Nochmal ganz allgemein so ekklesiologisch, dogmatisch gesprochen, dieser Terminus des Priestertum aller Gläubigen. Priestertum aller Gläubigen oder wie das Luther treffender gesagt hat, Priestertum aller Getauften, ist ein Begriff der evangelischen Theologie, der sich deutlich eben absetzt von dem, was in der katholischen oder orthodoxen Theologie gelehrt wird, also aber in dem sich der Protestantismus herausgebildet hatte, eben stärker gegen die katholische Lehre. In der katholischen Lehre ist es ja so, dass wir dort tatsächlich ein Priestertum haben, das das Heil vermittelt. Also im katholischen Glauben, nach katholischer Lehre, ist das so, dass eben der Gläubige nicht selber Anteil am Heil bekommen kann. Er braucht den Priester. Die Vermittlung ist notwendig, genauso wie es im alten Bund war. Das ist bis zum heutigen Tag so. Deshalb hat auch die katholische Kirche nicht nur zwei Sakramente. Wir haben ja nur zwei, Abendmahl und Taufe, weil Jesus sie eingesetzt hat und weil er sie mit dem Zeichen versehen hat und weil er einen Wiederholungsbefehl gegeben hat. Die haben einfach in ihrer Sakramentslehre, und die ist wichtig für die Ekklesiologie, also die Lehre von der Kirche und eben damit auch vom Priesteramt, die haben sieben Sakramente. Neben Taufe und Abendmahl ist noch die Buße. Die Buße kannst du natürlich nur tun beim Priester. Da musst du in die Beichte gehen, halt. Der kann dir dann die Absolution erteilen. Da ist dann auch die Ordination, also die Priesterweihe. Wir haben natürlich auch Ordination bei uns. Wir haben auch noch die Beichte, aber es sind keine Sakramente. Aber das ist ein Sakrament in der katholischen Kirche. Wenn du einmal als Priester geweiht bist, selbst wenn du dich abkehrst vom Glauben, du bleibst immer Priester. Das ist ein Stand, in den du gesetzt wirst, der dich unterscheidet von einem Laien. Ja, das gibt es in der evangelischen Kirche nicht. Ich bin ganz normaler Mensch. Ich bin theologischer Fachmann. Und dass ich Pfarrer bin, ist eine Amtsbezeichnung. Aber ich bin jetzt nicht in einem anderen Stand, in einer anderen Ebene, so wie das in der katholischen Glaube ist. Die haben dann noch letzte Ölung halt, die Eheschließung halt. Das sind alles Sakramente, die eben auch nur die Kirche spenden kann. Die kann niemand anders machen. Also gerade auch beim Eheverständnis ist das so eine Sache halt. Die Ehe wird von der Kirche geschlossen. Die Protestanten sagen, nee, die Kirche schließt die Ehe nicht, das macht das Standesamt. Das ist ganz klar, das ist gar kein Problem. Halt. Das ist ein weltliches Ding, hat schon Luther gesagt. Also diese Formulierung, hiermit erkläre ich euch für Mann und Frau. Das ist eine katholische, geht es in keiner reformierten oder lutherischen Liturgie drin. Halt. Das ist das Priesteramt, das damit zu tun hat. Und der Priester vermittelt das für die Institution Kirche. Und diese Kirche ist hierarchisch aufgebaut, eben ausgerichtet auf den Papst. Dann kommen die Kardinäle, die Bischöfe, alles, was darunter dann noch kommt. Und das Priestertum ist extrem stark. Es hat gewisse Vorteile für so eine Kirche halt, aber es ist eben eine Kirche, die die Laien ausschließt. Abendmahl in der katholischen Kirche, es gibt ja die Messe jeden Sonntag. Aber da gibt es für die Laien keinen Wein. Die kriegen nur die Hostie, kein Wein. Sind ja nur Laien, ganz selten in Ausnahmen bei einer Hochzeit oder was Besonderes ist halt. Aber ansonsten nur die Priester. Also das ist etwas ganz Besonderes halt. Und wie gesagt, dagegen, auch gegen diese Priesterkaste, die im Mittelalter sich komplett entfremdet hatte von dem, was in der Bibel steht. Mit all den Fründen, die sie sich rausnahmen, mit all dem, wie die Kirche sich überbordet hat, all das, was dann Fehlentwicklung war, hat zu tun mit diesem falschen Priesterverständnis auch im Grunde, auch mit der Stellung des Papstes, all mit den Dingen halt, ja, wir können gar nicht irren halt, wir sind ja Heilige, nicht so als Luther sagt, nee, die Bibel zählt, ne? Nicht irgendwelche Ämter, die was haben, ja, ich habe Recht, weil ich Papst bin, ich habe Recht, weil ich Pastor in St. Martini bin, nee. Die Bibel, das ist das Zentrale halt. Und es ist so im Evangelischen, dass wir eben keinen Weihestand in dem Sinne haben, dass dadurch ein Pfarrer zu etwas Besonderem wird, sondern es ist ein ganz normales Amt, das er ausführt. Hier gibt es zwar auch noch Differenzen zwischen den Lutheranern und den Reformierten. Die Lutheraner sind ein bisschen näher an der katholischen Kirche, deshalb haben die ja noch Bischöfe. In der reformierten Kirche hast du keinen Bischof mehr. Da ist es so, da hast du halt einen Präses halt, da hast du deine Superintendenten halt. Das ist auch wichtig beispielsweise für die Pfarrerberufung. In der lutherischen Kirche werden die Pfarrer vom Bischof ordiniert. Das heißt, der setzt ja, hat die Gemeinde gar nichts mit zu tun. Das ist auch so, deshalb habe ich auch so ein Problem mit dem Luthertum an diesen Stellen. Halt, Luther ist ein fantastischer Mann, in der lutherischen Kirche gibt es viel Gutes. Aber gerade dieses sehr ja, Wegziehende von der Gemeinde und einer Person zusprechen, denn auch in den lutherischen Kirchen bleiben die Bischöfe bis zum Tod Bischöfe. In der reformierten Kirche, wenn du da nicht mehr im Amt bist, bist du nicht mehr Präses. Halt. Das ist eine ganz andere Setzung. Und dessen, was da ist, eben vom Priester stammt. Und wir sprechen eben vom Priestertum aller Gläubigen. Nicht nur die Theologen oder die Pfarrer, die in Amt eingeführt sind, sondern jeder, der im Glauben ist, ist letztlich ein Priester. Das heißt, wir brauchen niemanden mehr, zu dem wir gehen müssen, damit ich bei dem die Beichte ablege. Sondern das kann ich unmittelbar zu Gott tun. Nicht wie im Alten Bund, das war ja auch so in Israel, da musste man in den Tempel gehen, kam so zum Priester, brachtest dein Schaf oder deine Tauben mit oder dein Rind und dann hast du deine Sünden bekannt, da hat er dem die Gurgel durchgeschnitten, du hast die Hand drauf gelegen, dann hat er den Weiheakt vollzogen mit dem Blut und dann warst du frei von der Schuld. Das konntest du selbst aber nicht machen, das musste der Priester tun. So ist das auch in der katholischen Kirche, kommst du selber nicht von weg, sondern du musst den Priester haben, der dir das letztlich zuspricht. Wir brauchen das nicht. Wir können selber zu Jesus kommen, jederzeit und immer unsere Schuld bekennen. Und dann dürfen wir wissen, dass wenn wir das mit gläubigem Herzen tun, es wirklich bereuen, ist uns die Schuld vergeben. Es ist manchmal wichtig für einen Menschen, dass er sagt, ich habe einen Bruder, eine Schwester, dem ich was beichten kann. Und es ist gut, wenn man zum Pfarrer geht, weil der hat das Beichtgeheimnis, darf er nichts weitererzählen. Und es ist auch gut, wenn was gebeichtet ist, der andere das Gegenüber sagt einem das zu. Aber das kann auch jeder normale Bruder tun, das ist gar kein Thema. Auch, dass wir verkündigen. Das ist auch ganz klar, dass das nicht nur die Theologen machen, irgendwelche speziell geweiteten Geistlichen, sondern dass das eben auch andere tun. Deshalb haben wir Prädikanten, die werden natürlich ausbilden und sagen, aber das steht letztlich allen zu. Und auch die Verkündigung des Evangeliums ist nicht nur eine Frage, die uns Hauptamtlichen gehört, uns Pfarrern, sondern das geht an alle. Das ist das Priestertum aller Gläubigen. Das ist also ein Begriff, der auch zum Kampfbegriff in der Reformation letztlich geworden ist. Ich habe hier so ein Zitat mitgebracht von Martin Luther. Das ist einer seiner ersten Schriften. Da schreibt er an den christlichen Adel deutscher Nation. Er hat ja so drei Hauptschriften halt, 1520 halt, babylonische Gefangenschaft, an den christlichen Adel deutscher Nation. Und er schreibt ja hier, alle Christen sind wahrhaft geistlichen Standes und es ist unter ihnen kein Unterschied, denn des Amtes halben allein. Danach werden wir allesamt durch die Taufe zu Priestern geweiht. Was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei. Obwohl es nicht jedem zieht, dieses Amt auch auszuüben. Das meint eben hier ganz deutlich, es kommt nicht auf das Amt an, sondern es kommt auf den Glauben an. Halt, ne? Und das meint, ist allen gegeben, Priestertum aller Gläubigen halt. Wie gesagt, in der lutherischen Kirche ist das dann nicht so stark weiterverfolgt worden, auch dann später mit der Bindung eben ans Landesherrliche Kirchenregiment mit all den Dingen, die sich dann rausgebildet haben halt. Bei den Reformierten ist das stärker entwickelt halt. Auch in den Abkehrung dann zu sagen, auch dass wir als Gemeinde erlebt haben mit unseren Pastoren, da waren wir sehr stark, dass zum Beispiel bei uns hier die ersten, bei Untereik, die ersten Hauskreise gegründet wurden. Das gesagt wurde, bei uns in der Gemeinde, das sind ja Ideen von Spener, der den Protestantismus erneuern wollte, dass hier gesagt wurde, es sind nicht nur die Theologen, sondern wir kommen in Hauskreisen zusammen und wir reden über die Bibel. Das war damals eine Theologie, undenkbar. Ja, dumme Menschen können nicht über die Bibel nachdenken halt. Nein, aber die Bibel legt sich selber auf, das ist mein Priestertum aller Gläubigen. Jeder von euch kann und soll die Bibel lesen halt. Ne? Und da versteht ihr ganz tolle Dinge, weil Gott spricht durch sein Wort. Da braucht es nicht den klugen Theologen. Es gibt natürlich manchmal Verständnisschwierigkeiten, die habe ich ja auch. Da muss ich auch gucken, im Kommentar guckt bei anderen Leuten nach. Und wenn ihr die habt, da fragt ihr vielleicht auch mal euren Pastor oder euch. Aber ihr sollt selber lesen und habt selber Offenbarung über das Wort. Das ist unmittelbar. Da bedarf es nicht irgendwie eines besonderen Priesters oder gar Propheten, der sonst irgendetwas macht. Das ist ganz wichtig halt zu sagen, dass wir das haben. Oder denken wir an unseren Pastor Treviranus, der war ja eng mit Wichern befreundet halt. Wicher, das habe ich ja auch geschrieben halt, der schreibt in seinem Programm der Inneren Mission, dass das freie Vereinswesen eines der schönsten Weisen der Bestätigung des allgemeinen Priestertums gläubiger Gemeindeglieder ist. Unser Pastor Treviranus, der 52 Jahre Pastor war, der hat über 40 Vereine gegründet. Also Bibelgesellschaft in Bremen gegründet, halt einen Jünglingsverein, Evangelische Allianz gegründet, damals in Schottland, alles gesagt, um Vereinen, damit alle mitmachen. Der hat verstanden, ja, reicht nicht, wenn die Pfarrer das machen, so ein besonderer Stand. Wir haben Priestertum aller Gläubigen, alle müssen mitmachen, halt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also auch für unsere Gemeinde ganz, ganz wichtiges Thema, dieses Thema Priestertum aller Gläubigen. Und das gründet sich in dem Salbungsgedanken. Jetzt komme ich nochmal zurück, was ich eben sagte. Jesus ist der Christus, wir sagen ja auch Jesus Christus. Und Christus heißt eben Christos, griechisch, Messias, hebräisch, Gesalbter. Er ist der Gesalbte. Gesalbt wurden im Alten Bund drei Personengruppen, habe ich gesagt. Die Könige wurden gesalbt, die Propheten wurden gesalbt und die Priester wurden gesalbt. Wird extra festgehalten, Aaron, seine Nachfolger, Salböl, wie die entsprechen. So. Und Jesus, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, eben in diesen drei Ämtern eingesetzt, als König, Priester, Prophet. Jetzt aber ist Jesus ja nicht mehr da seit Himmelfahrt. Jetzt hat er uns seinen Geist gelassen. Und jetzt muss man das genau verstehen in der Bibel, dass wenn ich den Heiligen Geist habe, die Bibel davon spricht, dass wir dadurch eine Salbung erfahren haben. Ich habe diese Bibelstelle mal mitgebracht, 1. Johannes 2,20 und Vers 27. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand etwas lehrt. Sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. So wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Diese Salbung ist die Eingießung des Heiligen Geistes. Wenn wir den haben, dann haben wir die Erkenntnis. Dann sind wir vielleicht keine Spitzentheologen, aber dann verstehen wir das, was in der Bibel steht. Und ich kann ein Spitzentheologe sein, habe ich die Salbung im Heiligen Geist nicht, verstehe ich nichts von dem, was in der Bibel steht. Das ist also, ich erzähle das hier mal Huntemann, unserem Pastor, zwei Doktortitel vom Namen halt und habilitiert halt, war Theologe, Pfarrer, Trauung, hat keine Ahnung von Jesus gehabt, bis er sich bekehrt hat. Also das ist die Salbung. Oder 2. Korinther 1. Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Wir sind gesalbt. Ja, wozu sind wir denn gesalbt? Ja, nun zum Priesteramt. Wir dürfen Priester sein, Priestertum aller Gläubigen. Werde ich gleich noch in dem Text dann 1. Petrus 2 drauf kommen. Das ist das, in dem wir sein dürfen, wenn wir den Heiligen Geist haben. Priestertum aller Gläubigen. Wir haben die Salbung erfahren. Nicht, dass irgendeiner gekommen ist, hat ein Salböl über uns ausgegossen, so wie das Samuel bei David macht, halt, um ihn zum König zu salben, halt, sondern die Salbung, die bei uns passiert ist, ist inwärts passiert, wenn wir Christen sind, wenn wir wiedergeboren sind. Also nicht getauft, konfirmiert, brav die Kirchensteuer gezahlt, das macht dich nicht zum Mitglied Priestertum aller Gläubigen, sondern die Salbung mit dem Heiligen Geist, die in dir ist halt. Das ist dann auch wieder diese Kongruenz, wo man verstehen muss, was ist im Alten Bund vorgebildet. Da waren die Priester eben gesalbt und im Neuen Bund sind wir gesalbt, alle, die den Heiligen Geist haben. Damit sind wir alle Priester. Das ist eben diese Begründung des Priestertums aller Gläubigen. Das hier über diesen Aspekt der Salbung. Aber es kommt jetzt noch anders, nicht nur mit der Frage der Salbung wird das Priestertum aller Gläubigen begründet, sondern eben auch eben mit den Steinen. Das ist so ganz wunderbar, das ist das Bild, das Petrus gebraucht, dann halt im 1. Petrusbrief, zu sagen, was Gott ihm gibt. Das wissen wir, das Priestertum im Alten Bund war an ein Gebäude mit Stein gebunden, den Tempel. Die Priester mussten Dienst tun eben im Tempel. Seit es keinen Tempel mehr gibt, 70 nach Christus da eingerissen, gibt es nicht mehr, ist die jüdische Religion nicht lebbar, weil das Priesteramt nicht ausführbar ist. Alles andere, was dann gekommen ist mit den Rabbinern, das ist nicht das, was tatsächlich im Alten Bund angelegt ist. Die bräuchten eigentlich, um das umzusetzen, was im Alten Testament steht, bräuchten die ihren Priester, bräuchten den Hohepriester und vor allen Dingen Tempel, die bräuchten das Steingebäude. Und deshalb ist ja auch die Klagemauer für sie so wichtig halt. Da gehen die Juden ja hin und wer schon mal in Israel war, stecken die Gebetszettel rein, weil sie sagen, da ist so ein Rest von dem. Aber das ist nur die Grundmauer, das ist ja nicht der eigentliche Prozess oder Betrieb des Tempels gewesen. Das ist nur noch die Ruine dessen, was der ursprüngliche Tempel da gewesen ist halt. Und im Neuen Bund ist es eben anders. Da sind eben andere Steine gemeint und damit kommen wir zu dem Text, eben auch das Priestertum aller Gläubigen damit begründet. Da habe ich mitgebracht 1. Petrus 2, möchte lesen die Verse 1 bis 17. So legt nun ab alle Bosheit, jetzt müssen wir den Text wieder ganz hören, hier spricht uns Petrus an als Priester, als Priesterschaft. Also die, die wiedergeboren sind, die kriegen jetzt nicht nur, das kommt gleich dann noch, definiert halt, was sie sind, sondern auch, was sie tun sollen. Also, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und alle Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Jetzt kommt es, zu ihm kommt, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, Jesaja 28, 16, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, jetzt kommt es, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tage der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Dass diese fantastischen 17 Verse aus dem 1. Petrus 2, aus dem ich dann nochmal zum tieferen Verständnis so 8 exegetische Schlaglichter rausgebrochen habe. Das erste ist das Priestertum als wiedergeborener Christ. Hier heißt es im Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Das ist etwas, was eigentlich nur Israel gilt. Also das wäre im Alten Bund geschrieben, ganz klar, Israel, heilige Volk, aber königliche Priesterschaft, nur die Nachkommen Aarons, niemand anders. Jetzt schreibt Paulus das an alle, die letztlich den Heiligen Geist haben. Wir sind die königliche Priesterschaft. Das hat natürlich damit auch zu tun, jetzt nicht nur bei Petrus zu bleiben, sondern auch bei Paulus in seiner Ekklesiologie, weil wir Glieder am Leib Jesu Christi sind. Römer 12, 1. Korinther 12, es ist ein Leib, viele sind wir Glieder. Aber Jesus ist das Haupt. So. Und wir haben letzte Stunde gesagt, er ist der Hohepriester, der wahre Hohepriester. So, und wenn er der wahre Hohepriester ist, so wie es im Alten Bund einen Hohepriester gab, dem waren andere Priester zugeordnet, so auch im Neuen Bund. Wir haben diesen einen Hohepriester und wir, wenn wir den Geist dieses Hohepriesters haben, der uns ja in den Körper einführt, sind wir dann eben auch Priester. Wir sind königliche Priesterschaft. Wir sind durch den Gesalbten, gesalbt wurden ja nicht nur die Priester, auch die Könige. Und Jesus ist ja der König, das steht hier beim Kreuz halt, nicht? Das ist das, was Pontius Pilatus sagt, er ist der König aller Könige. Und wir sind königliche Priesterschaft. Dazu gehören wir, dadurch, dass wir an einem Leib sind. Nochmal, da habe ich eben in der Andacht darauf hingewiesen, das sind wir nicht durch Geburt, nicht durch Abstammung, das sind wir durch unser Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis wirkt der Heilige Geist in uns. Dadurch werden wir zur königlichen Priesterschaft. Und eben, das war das, was ich eben in der Hinführung sagte, geschieht durch die Salbung eben im Heiligen Geist, dass wir darin gesalbt sind, dass wir dieses Amt innehaben. Das ist eben das, was uns zum Priester sein macht. Wenn du wiedergeboren bist, heißt das automatisch, du bist Priester. Mit all dem, was das an Ehrung bedeutet, wow, was für ein Stand, dass wir zum Hohepriester Jesus Christus gehören dürfen, dass wir alle Priester sind miteinander, aber eben natürlich auch mit Anforderungen. Wir haben ja bei Aaron darüber gesprochen, was gibt es für Anforderungen an die Priester? Die hatten ein besonderes Heiligkeitsverständnis. Die durften gewisse Dinge nicht machen. Die mussten sich gewisser Dinge enthalten. Das war ganz klar. Die waren für den Dienst des Höchsten. Die durften nicht arbeiten. Da sollte das folgen. Ganz andere Dinge. Die haben nicht mit den normalen Dingen zu tun gehabt. Und wenn jetzt hier gleich diese Ermahnungen kommen, was dann Petrus sagt, lasst mal das bleiben, enthaltet euch den fleischlichen Begierden, jenes tut nicht, hat das genau damit zu tun, weil wir in einem anderen Stand sind. Und so muss man auch die Ermahnungen in der Bibel immer wieder verstehen. Zu sagen, wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir Priester sind, dann haben wir uns auch entsprechend zu benehmen, dann müssen wir gewisse Dinge tun. Ich meine, das ist ja hier schon in der Gemeinde so. Also wenn wir einen Pfarrer hier haben, ich habe da gewählt vor 19 Jahren, so, da dürft ihr an mich andere Anforderungen haben, weil ich der Pfarrer dieser Gemeinde bin. Ich muss mich anders verhalten als normal. Ich bin zwar nicht besser, aber dadurch, dass ich dieses Amt innehabe, ist an mich eine andere Herausforderung. Ist ganz klar, ich habe mich anders um Leute zu kümmern als ihr. Ich muss da gucken. So, aber noch viel, viel mehr muss jeder Wiedergeborene gucken, halt, weil er aus der Welt rausgenommen ist. Das ist, wie gesagt, der Hintergrund, der hier steht. Priestertum aller Gläubigen, wenn ich wiedergeborener Christ bin. Und so muss man auch alle Ermahnungen verstehen. Zu sagen, hey, du hast eine besondere Würdigung. Auch wenn wir gleich kommen zum Verhältnis zum Staat. Ja, Leute, wir sind doch nicht wie irgendwelche Popelleute, die hier unsere Nachbarn, die sich dann über rauf und das und jenes welches. Das ist gar nicht unser Thema. Ist doch egal, ob es der Sprit 2,20 oder 1,40 kostet oder 3,70. Das ist letztlich nicht unser Thema. Uns geht es um den Dienst für Jesus Christus. So, wenn es wieder Sache gelingt, uns da gefangen zu nehmen, dann sind wir nicht bei unserem Priesteramt. Wenn der Latzel sich nicht mehr hier um die Verkündigung kümmert, ums Abendmahl, um die Taufe, sondern sagt, ich kümmere mich nur noch, was weiß ich hier, da, was das Essen hier bei Savino oder sonst irgendwas, sagt, der hat auch das Dings verfehlt, wenn ich aufrege, der hat die Preise so hoch gemacht, der hat nicht verstanden, was Pfarrer sein ist. Ne? So, und genauso für uns, wenn wir das Priestertum aller Gläubigen haben, halt, da gehen gewisse Dinge nicht. Das ist so der Hintergrund, der dahinter steht. Das ist nicht nur ein großer Adel, der uns zugesprochen wird, auch eine große Verpflichtung. Zweite, hier wird deutlich gemacht, wenn wir uns auferbauen sollen als Steine, haben wir einen lebendigen Stein, auf dem wir ruhen. Das ist so fantastisch, die Verse 4 und 8. Zu ihm kommt, also zu Jesus als dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist er der Stein, der die Leute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihn, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Also dieses Bild, dass Jesus der Grundstein ist, der Eckstein, quasi der Zentralstein, das Fundament, ist im Prinzip das ähnliche Bild, wie Paulus das gebraucht mit dem Leib, wo er sagt, das ist das Haupt. Das ist nur was ein lebendiger Organismus, der Leib. Das Bild, was Petrus hier gebraucht, ist ein toter Organismus, ein Haus. Ja, und da ist ein Eckstein. Aber er sagt, das ist ein lebendiger Eckstein. Das ist der lebendige Stein, zu dem kommt. Da ist Leben. Das ist ein lebendiges Fundament. Und wenn ihr da hinkommt, dann seid auch ihr lebendige Steine. Und das bildet Gemeinde. Das ist Gemeinde Jesu Christi. Ist eben nicht ein Gebäude aus Stein. Gemeinde Martini ist nicht dieses Gebäude. Das ist ein Teil unserer Geschichte. Hier haben wir eine Menge unserer Geschichte verbracht in diesen Steinen hier, in denen wir sein dürfen, seit nun fast 800 Jahren. Aber die Gemeinde Jesu Christi in Martini ist etwas anderes. Das ist das, was uns lebendig macht, an einem Grundstein, auf dem wir sind, eben in Jesus Christus, dem lebendigen Stein. Nicht auf den Eichenfundamenten, die wir haben, die ja langsam verrotten unter unserer Kirche, sondern auf dem lebendigen Stein. Und auf dem auferbauen wir uns auch. Und auf dem müssen wir auch Opfer bringen. Ja, das ist ja so. Die Priester waren ja nicht da, um nur zu sagen, ja, jetzt ziehe ich mal den Zehnten ein, und dann lassen es uns gut gehen, sondern die hatten schon eine Aufgabe. Die hatten den Opferdienst im Tempel. So, und unser Dienst ist auch Opfer, aber nicht mehr, dass wir irgendwelchen Tieren die Kehle durchschneiden, sondern unser Dienst ist eben die Weitergabe des Evangeliums, der frohen Botschaft. Das Durchschneiden der Kehle bei den Schafen, den Rindern und das Töten der Tauben diente dazu zur Entsühnung. Die Weitergabe der frohen Botschaft für uns als Priester dient auch der Entsühnung. Denn wenn du Jesus annimmst, das ist ja die frohe Botschaft, das ist das Evangelium, ja, dann werden die Leute frei von Schuld. Das ist der Hintergrund. Und da sollen wir uns auferbauen, diese geistlichen Opfer bauen halten. Das ist ganz wichtig. Jesus ist der Eckstein, auf dem alles ruht, der lebendige Stein. Nicht mehr tote Steine, nicht mehr ein Tempel. Das ist ganz wichtig. Nicht mehr in irgendetwas, was ja, irgendwie in Gebäude gepackt werden kann, wie es im alten Bund war, sondern hier ist der lebendige Gott. Also das ist auch ein fantastisches Bild. Und wie gesagt, wenn ich zu ihm komme, dann als lebendiger Stein. Aber ich finde das so fantastisch, dass diese beiden Bilder von Paulus und Petrus so gebraucht werden, so kongruent. Einmal das Leibbild für die Gemeinde und dann dieses Steinbild, dieses, da wo das drauf ist. Und Jesus einmal als Haupt, einmal als Eckstein, aber in der Lebendigkeit. Denn Körper lebt ja auch, das ist das Fantastische. Da sollen wir uns eben, das ist das Bild, als lebendige Steine auferbauen auf diesen Jesus Christus, der der Eckstein und der Grundstein ist. Das Interessante, dieses Bild des Ecksteines ist also, hier wird ja auch auf Jesaja 28 verwiesen. Psalm 118 wird über diese Sache gesprochen. Jesus ist der Eckstein, also der Messias, der kommen wird, als die Apostel, als Petrus und Johannes vom Hohen Rat stehen, Apostelgeschichte 4, da verweisen sie auf den Psalm 118 und sagen, dieser Jesus ist der Eckstein, den ihr verworfen habt. Ne? Und die spielen natürlich genau an auf den Tempel. Der Tempel war ja für die Menschen im Alten Bund Zeichen dessen, wo das Priestertum stattfand, eben im Tempel. Das war der heilige Ort halt. Und wenn sie vom Eckstein sprachen, dann wussten die genau, das ist eine Kritik an dem, was da läuft, halt zu sagen, das ist zum Ende gekommen. Das ist eben dieses ganz wunderbare, ein ganz tiefes Bild, dieses Ecksteinbild. Ein drittes, auch so ganz wunderbarer Schlaglicht aus diesem Text halt, das ist die geistliche Nahrung, die wir brauchen, das Wort Gottes. 1. Petrus 2,2, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Und diese lautere Milch ist eben das Wort Gottes. Das ist übrigens ein Bild, auch das wiederum von Paulus gebraucht wird. Das wissen wir in 1. Korinther 3, sagte den Korinther, ihr habt nichts drauf halt. Also feste Speise müsst ihr euch geben, aber ihr kriegt immer noch Milch, damit ihr eben wachst. Das ist so wichtig. Oder im Hebräerbrief, 5. Kapitel, wird auch gesprochen eben von der Milch, die es braucht für geistliches Wachstum. Und das ist eben das Wort Gottes halt. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Auch so ein unglaublich tolles Bild. Das macht den geistlichen Menschen aus. Also wenn wirklich der Heilige Geist in dir ist, dann hast du einen Zug zur Lehre, dann hast du einen Zug zum Wort Gottes, dann hast du einen Zug dazu, dass du wächst in der Erkenntnis zu Jesus Christus. Da muss dir kein Pastor Latzel Hausaufgaben unter dem Predigtext schreiben oder dir erklären, du musst 2 Kapitel Altes wie Neues Testament lesen halt. Ne? Das machst du dann nicht, weil es der Pastor anordnet, sondern das willst du automatisch, so wie du einem Baby nicht sagen musst, hör mal, du musst bei der Mama an die Brust, denn dann wächst du. Das ist automatisch drin. Ne? Das kleine Kind hat diesen Reflex. Und wenn es Hunger hat, schreit es wie verrückt. Ne? Das will es unbedingt haben. Und das macht den geistlichen Menschen aus, zu sagen, der will das Wort Gottes. Das willst du. Wenn der Geist in dir ist, da willst du tiefer in die Erkenntnis kommen. Dann willst du das halt. Dann ist das jetzt nicht so eine religiöse Pflicht, so, sondern das ist absolutes Vergnügen. Das ist absolut etwas, was du willst, was du brauchst. So wie, was weiß ich, so ein durchgeknallter Bodybuilder, der sagt, ich muss den ganzen Tag trainieren. Ich muss einfach, wenn du den Tag nicht trainieren lässt, halt, dann drehen die durch. Halt. Die machen sonst irgendetwas zu sagen. Und so muss es für den geistlichen Menschen sein, halt zu sagen, jawohl, ich will unbedingt die geistliche Nahrung haben, halt, wie ein neugeborenes Kind halt. Tolles Bild, was hier gebraucht wird. Und das wird auch nochmal gefördert. Sagt, hey, betrachtet euch das. Habt ihr diesen Zucht zum Wort Gottes? Habt ihr diese Begierigkeit? Denn die ist wichtig halt. Wenn nicht, dann ist ein bisschen was mit dem Geist nicht in Ordnung. Das muss man klar sagen. Also der Zucht zum Wort, der muss da sein. Viertes Schlaglicht, auch so ein unglaublich fantastischer Text. Also wirklich das Fremdlingsein und das Pilgersein in dieser Welt. Liebe Brüder, sagt Petrus, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Ja, wir sind in dieser Welt nur Fremdlinge und Pilger. Auch das wird in der Bibel immer wieder gesagt, auch hier, wenn ich jetzt wieder Paulus zitieren darf, halt 2. Korinther 5, halt, der sagt, das hier, was wir hier haben, ist eine irdische Hütte, die immer mehr kaputt geht, eine verfallene Hütte, die abgebrochen wird halt. Ne? Da sind wir letztlich nicht, wir gehen auf was ganz anderes zu, Hebräer 13 halt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, die zukünftige suchen wir. Das hier ist nur Durchgangsstation, wir sind hier für die Zeit, die wir hier sind, die 80 oder vielleicht 90 Jahre, vielleicht auch nur 60 Jahre, nur auf einer Pilgerstation. Ganz kurzes Verweilen und rucki zucki ist es vorbei. Wir sind hier ganz kurz. Wir denken aber, wir richten uns hier in dem irdischen Maar für die Ewigkeit ein. Also wir bauen Häuser, die auch noch in 200 Jahren stehen und wir legen Kohle an, dass nicht nur wir, sondern auch noch die Kinder und Enkelkinder alle davon haben, weil ja alles hier in dieser Welt sein muss. Aber da sagt Petrus hier, ich ermahne euch, und er sagt dann nochmal was für sich, Fremdlinge und Pilger. Das ist nicht unser Zuhause. 2. Korinther 5, was ich eben zitiert habe, heißt, wir sind in dieser Welt Botschafter an Jesu Christi statt. Also stell dir mal vor, bist amerikanischer Botschafter in Moskau derzeit. Ja, dann wohnst du zwar in Moskau, aber da gehörst du nicht hin. Und du musst auch in Moskau Interessen dessen vertreten, was da in Washington passiert halt. Da bist du Fremdling. Du bist dann nur für eine kurze Zeit da, 2, 3, 4, 5 Jahre, solange du akkreditiert bist als Botschafter halt. Und so sind wir als Christen in dieser Welt. Und nicht als diejenigen, die sagen, hier richten wir uns ein für die Ewigkeit und hier bleiben wir für immer. Nein, wir sind nur auf einem Weg hin zur Ewigkeit. Ich habe heute Nachricht gekriegt von Johannes Müller. Ich sage das auch mal, da können wir für die Familie Müller beten halt. Pfarrer Müller kennen ja viele, Jochen Müller, der ist heute ins Krankenhaus gekommen, halt, dem geht es richtig schlecht und zu Kollaps, Lungenentzündung und sieht rein menschlich nicht gut aus. Aber die haben nicht geschrieben, jetzt betet mal halt, dass es dem wieder besser geht und dass er ja auch schon 92, 93, nee, betet, dass er nach Hause gehen kann. Ja, dass das Leiden hier ein Ende hat, dass er endlich heimkommt. Der Jochen steht ja auch klar im Glauben, da wollen wir auch für sie beten, die Familie Müller, dass er heimgehen kann. Aber das ist genau die Einstellung. Die wissen ganz genau, und das wusste Jochen besser als jeder andere, auch hier in Bremen von all den großen Pfarrern, die wir hatten in den letzten Jahren. Jochen, ja wirklich, ist ein ganz großer halt zu sagen, zu wissen halt, na, das ist hier alles nur Pilgrim, es ist alles nur Durchgangsstation halt, nicht? Es geht wirklich nach Hause eines Tages ins himmlische Jerusalem halt und nicht hier festmachen. Und das ist gut, wenn uns Petrus ermahnt halt, nicht? Eben erinnert an das Pilgersein und Fremdsein in dieser Welt. Ein fünftes, der Kampf des Geistes mit dem Fleisch. Enthaltet euch den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Das ist der Punkt zu sagen, wir sind eben nicht mehr fleischlich, das ist weltlich. Wenn du einen Heiligen Geist nicht hast, hast du nur diese Welt, dann richtest du dich hier ein, hast du nur die 80, 90 Jahre, die du hast. Haben wir nicht, wir haben den Geist. Aber das ist ja das Problem, in uns sind diese beiden Kräfte, das Fleisch und der Geist, das Geistliche, das Fleischliche und das kämpft miteinander. Wir sind in dieser Welt und das ist dieser alte Adam, das ist eben der Heilige Geist, die miteinander kämpfen halt zu sagen. Und da sollen wir gucken, enthaltet euch den fleischlichen Begierden. Das ist tatsächlich das, was Heiligung meint. Nicht der alte Adam, der sagt, ich um meine Rente, ich um mein Haus, ich um meine Gesundheit und ich um meine hoffentlich noch 25 Jahre, obwohl ich schon 80 bin, die will ich auch noch leben halt zu sagen. Sondern der Heilige Geist, der sagt, hey, richte dich ganz, ganz anders aus halt zu sagen. Das ist das. Kampf des Geistes mit dem Fleisch. In dem stehen wir. Und da sollen wir uns enthalten, den Begierden des Fleisches. Das ist jetzt nicht nur irgendwelche Sexualität, wo man denkt, was ist ich hier, der etwas testosteronschwangere 20-Jährige, sondern fleischlich meint alles, was eben Gott nicht die Ehre gibt und was meint halt, wir könnten hier unser Leben selbst gestalten. Die Bibel sagt klar und deutlich, fleischliche Gesinnung ist Feindschaft gegen Gott und dem sollen wir uns enthalten. Nochmal, wir dürfen diese Welt genießen, wir sollen auch hier, was weiß ich, alle medizinischen Vorsorgen treffen, habe ich immer wieder davon gesprochen, aber wir sollen uns hier nicht drauf gründen. Wir sind gegründet auf dem Eckstein Jesu Christi und nicht auf irgendwelchen fleischlichen, irdischen Dingen, die eh nur vergehen. Das ist es nicht. Und das immer wieder hinzukriegen, ist eben der Kampf des Geistes mit dem Fleisch, an den hier Petrus erinnert und sagt, dem sollen wir uns enthalten, allzumal als Priester. Ich spreche ja heute vor dem Gesamthintergrund Priestertum aller Gläubigen. Ja, so wie das im Alten Bund auch gewesen ist, da gab es besondere Anforderungen an die Priester und das Recht an Aaron. Wir müssen uns dem enthalten, da müssen wir eben anders leben. Sechster Punkt, sechster Schlaglicht, die Stellung zur weltlichen Obrigkeit. Da ist in Versen 13 bis 14, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herren willen. sei dem König als dem Obersten, dem Statthalter, als denen, die zu dem ihn gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Ich habe das eben schon angerissen. Da geht es nicht darum, dass man damit alles gut findet, was die Regierung macht. Aber das ist nicht unser Business. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, aber wir müssen nicht den Betrieb dieser Welt betreiben, sondern wir sind von Jesus. Wir sind Priester und wir haben als erstes ihm zu dienen. So heißt es hier eben auch, seit der menschlichen Ordnung untertan, um des Herrn willen. Denn wenn du das nicht bist und wenn du sagst, ich opponiere und nehme das alles nicht an, hat der Widersacher schon gewonnen. Ob das berechtigt oder unberechtigt ist, zu sagen halt, weil dann verwickelst du dich in die Kämpfe dieser Welt. Das ist immer auch fleischlich. Da beschäftigst du dich politisch, gesellschaftspolitisch, was auch ich, immer halt zu sagen. Und damit bist du aber weg von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Hast du einen Fokus auf andere Probleme. Das ist der große Hintergrund. Hier sind wir angesprochen als Priester. Nochmal, du hast andere Probleme als das, was politisch läuft. Nochmal, der Pfarrer in Martini hat sich um Verkündigung und Sakramente zu kündigen und nicht darüber, wenn Savino drüben die Preise erhöhen würde halt. Ne? Und wenn er das zum Tagesgeschäft sagt, der hat seinen Job verfehlt. Und genauso wie als Priester. Deshalb sollen wir den erstmal untertan sein. Wir müssen, das sage ich auch, der Obrigkeit gehorsam sein. Römer 13 oder hier, ganz klar. Aber es gibt gewisse Dinge, die wir auch nicht zu befolgen haben. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Das muss man beides zusammen sehen. Also das ist jetzt nicht so nach dem Motto, der Staat kann alles machen. Nein, nein. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, da stehen auch Petrus und Johannes sagen, als sie sagen, Verbot des Evangeliumsverkündigung, sagen, das machen wir nicht. Also wo wir das Evangelium nicht klar verkündigen können, alles, was in der Bibel steht, da kann unser Staat das verbieten, das werden wir weitermachen. Da müssen wir sogar ungehorsam sein. Oder wenn unmenschliche Befehle gegeben werden, der Ägypter Pharao sagt, bringt alle Kinder um. Das machen die Hebammen nicht. Und als dann gefragt werden, warum, da lügen sie noch kack, beißt an und sagen, ja, wir kommen hin, die hebräischen Frauen sind so stark, die haben wir gar keine Chance. Also die missachten nicht nur den Befehl der Obrigkeit, die lügen die Obrigkeit auch an. Genau wie die Hure Rahab, die wird dafür gelohnt. Ja, da kommen die Leute und sagen, gib mal raus, die du da verborgen hast hier in deinem Hurenhaus. Ja, die sind schon weg, sind abgehauen. Liegen oben bei ihr auf der Matte da, ne, unter den Flakstängeln, die sind abgehauen halt. Ne. Lügt kack frech halt, ne, und befolgt nicht das, was die Obrigkeit macht. Oder die Weisen aus dem Morgenland. Ja, wenn ihr den Messias gefunden habt, da kommt er zu mir zurück, da will ich auch hingehen, da will ich auch anbeten halt. Ja? Und dann sagt Gott, das macht ihr mal schön nicht. Ja? Und dann machen sie das, was Gott sagt. Na, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Wenn es da eine Diskrepanz gibt, dann ist klar, wie wir gehorsam zu schulden haben. Aber prinzipiell sind wir der Obrigkeit gehorsam schuldig. Da brauchen wir uns nicht zu kümmern, ob es nur 17%, 19% oder wie viel Prozent Mehrwertsteuer oder sonst irgendwelche Dinge geschenkt. Wir haben Wichtigeres zu tun in dieser Welt als diese Ordnung in dieser Welt. Wir wollen uns um Rettung kümmern von Menschen, die in dieser gefallenen Welt leben, meinen, das sei das Einzigste und verloren gehen für Zeit und Ewigkeit. Siebter Punkt, ja, auch so ein fantastisches Wort, die guten Taten. Ja, da heißt der Wille Gottes, das ist, glaube ich, in einem Neuen Testament gibt es viermal diese Formulierung, was der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes, das ist eure Dankbarkeit, halte ich. Der Wille Gottes, dass alle Menschen geholfen werden zur Rettung, halte ich. Aber hier steht, der Wille Gottes ist, dass ihr mit guten Taten den unwissenden, törichten Menschen das Maul stopft. Also die Formulierung, also super. Also nochmal, das schreibt ja nicht der Petrus, sondern das ist Petrus im Heiligen Geist. Ne? Zu sagen, also steht auch nicht hier die guten Taten, damit die sich alle bekehren. Über gute Taten bekehren die Leute sich nicht. Die mögen Gott die Ehre geben für gewisse Dinge halt. Sondern damit denen das Maul gestopft wird, so steht das hier. Also wunderbar. Das ist auch so eine Sache, zu sagen halt, wir sind zu guten Taten aufgefordert. Nicht, weil was ich so um der Mitmenschlichkeit des Humanismus will. Nein, unser Herr will das so. Und dem ist das wohlgefällig, wenn die mit ihren ganzen Lästereien ihr Maul gestopft bekommen. Also nochmal, ich kann es ja nur so scharf sagen, wie es hier steht. Also nicht meine eigenen Worte halt, aber ich habe ja auch so einen Hang zu einer bisschen schärferen Rhetorik. Mir gefällt das sehr, sehr gut halt. Aber wir wollen jetzt nicht bei der lustigen Formulierung oder ein bisschen scharfen Formulierung belassen, sondern einfach ein bisschen aufgerufen zu guten Taten. Das ist ganz wichtig. Einfach gucken, wo können wir gute Taten tun? In dieser Welt sind wir aufgerufen. Wo können wir etwas Gutes tun? Nicht etwas, was uns nützt, was uns gut schmeckt, was wir sonst machen, sondern im Umfeld gucken, was können wir denn Gutes tun? Das ist der Wille Gottes. Und dann fröhlich voran. Mal gucken, was morgen, übermorgen bei euch so los ist halt, na, wo ihr Möglichkeiten habt, eine gute Tat zu tun. Und zwar nicht wegen der Menschen, damit die sonst was, sondern dass denen das Maul gestopft wird und weil es der Wille unseres lebendigen Gottes ist, weil wir eben Priester sind. So. Und die Priester machen das, was der Hohepriester macht. Die mobben nicht auf eigene Ideen, die machen das, was der Hohepriester sagt. Und unser Herr und Heiland, unser Hohepriester Jesus Christus sagt, hey, mach gute Taten. Und dann letztes, da kommen wir zum ersten Vers noch einmal zurück. Das Ablegen schlechter Eigenschaften. Da heißt es, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug
und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Also wenn ihr nichts mitgenommen habt aus dieser Bibelstunde oder beziehungsweise gesagt habt, das kenne ich ja alle schon, dann tut mir einen Gefallen, dann schlagt nochmal in euch und guckt euch nochmal diese 5 Punkte an bei euch. Wir sind ja in der Passionszeit, dass man guckt, wo ist denn in meinem Leben Bosheit? Gibt es irgendjemanden, dem ich böse gesinnt bin? Habe ich irgendwo einen Betrug getan? Und wenn es nur der Staat gewesen ist, halt nicht bei der Steuererklärung. Wie ist das mit meiner Heuchelei, auch so in der Gemeinde, wo ich nicht wirklich kleinen Glauben habe, aber so tue, als ob. Oder wo ich gegenüber einem Menschen nicht so bin, wie ich eigentlich sein sollte. Oder, das ist ganz wichtig, Neid. Oh, wisst ihr halt nicht, du sollst nicht begehren, deines nächsten Weibknecht, Hind, Markt, Rind, Esel, noch irgendetwas der Nächste hat. Denn Neid ist etwas Furchtbares, er macht so viel kaputt, ist so eine Wurzel allen Übels halt. Oder üble Nachrede, wenn wir über andere Menschen sprechen halt. Ist das wirklich etwas, was förderlich ist oder tun wir da üble Nachrede? Also, ja, mal, wir sind in der Passionszeit, da darf man diese 5 Punkte nochmal gucken als Priester des Hohen, des Höchsten von Jesus Christus halt. Das gehört nicht in unser Mund, die wir versuchen, Jesus die Ehre zu geben. Da wollen wir gucken, dass diese Dinge nicht bei uns sind und das wollen wir ablegen. So wie so ein Kleidungsstück zu sagen, das ist es nicht, sondern wir wollen die Kleider des Heils anziehen halt, nicht? Jo. Mach an der Stelle einen Punkt und es ist auch eine Punktlandung, genau 8:30. Da bin ich mal glücklich, wenn mir das dann auch noch gelingt, wenn das Zeitliche auch passt halt. Also damit haben wir diese Einheit zum Thema Priestertum abgeschlossen. Nächste Stunde, ich werde jetzt so 3-4 Stunden machen, so Einzelthemen. In der nächsten Stunde werden wir uns beschäftigen mit dem Thema Sünde. Das wird nochmal so ganz klar sein. Wir gehen ja langsam auf Karfreitag zu. Da werden wir nächste Stunde einmal nochmal über Sünde sprechen, darüber nachdenken. Ich möchte gerne jetzt noch mit euch zusammen stille werden und beten. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Gnadengeschenk, das wir haben dürfen, die wir mit deinem Heiligen Geist begabt wurden, Herr. Danke, dass wir dadurch zu dir gehören und dass wir dadurch zu Priestern gemacht wurden, Herr. Danke, dass du uns derartig adelst, Herr, dass wir dabei sein dürfen, Herr, gelobt und gepriesen. Aber du hast auch Anforderungen an uns, Herr. Es ist nicht nur ein Adel, sondern es ist auch eine Verpflichtung, Herr. Eine Verpflichtung, dass wir Opfer bringen für dich, dass wir wirklich als Priester in dieser Welt leben. Und das schenke mir, das schenke uns immer wieder, dass wir das wirklich tun, dass wir bereit sind, einfach deine Botschaft weiterzugeben an andere, Herr, dass wir bereit sind, gute Werke zu tun, dass wir Bosheit, üble Nachrede, Neid ablegen, Herr, dass wir wirklich als Priester vor dir erfunden werden. Und du weißt, dass mir das so häufig nicht gelingt, dass das den Geschwistern, die hier sind und zugeschaltet sind, nicht gelingt, Herr, da wollen wir dich um Vergebung bitten. Überall da, wo wir dich enttäuscht haben, wo wir da versagt haben und wir wollen dich bitten für die Zeit, die vor uns liegt, um deine Gnade erneut, dass dein Geist uns dazu in die Lage versetzt, dass wir so leben und wirken können in dieser Welt, wie du das von uns verlangst, die du uns zu Gliedern an deinem Leib machst, du uns zu lebendigen Steinen auf dir sein lässt, die wir deine Priester in dieser Welt sein dürfen. Ich möchte jetzt nochmal bitten für all die Geschwister, die hier sind und die zugeschaltet sind, denen es momentan nicht so gut geht, dass du bei ihnen bist, dass du sie segnest, Herr. Wir wollen auch insbesondere denken an den Bruder Jochen Müller, Herr, dass du schenkst einfach, dass er heimgehen darf, Herr, dass du ihn segnest, dass du ihn zu dir holst, Herr. Danke, dass er in dir geborgen ist. Auch da wollen wir dich bitten um Behütung und Bewahrung. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde eins werden in und mit dem Gebet, Herr, das du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Verabschieden uns von den Geschwistern im Internet. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.